In der Serie Was ist Deutsch treffen wir in regelmäßigen Abständen außergewöhnliche Leute, die interessante, kontroverse Gedanken zu Deutschland haben. Zuletzt hatten wir den britischen Lord Stephen Green zu Gast, der mehr deutsche Führung in Europa gefordert hat. Davor die Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die eine Umweltkatastrophe ungeahnten Ausmaßes heraufziehen sieht. Wir hatten einen Orgelbauer und einen Islamexperten bei uns, den Fußballarzt Müller Wohlfahrt, den Schauspieler Matthias Brandt oder die Politikerin Sarah Wagenknecht. Alle haben auf die Frage, was ist Deutsch, geantwortet, indem sie Anekdoten erzählt haben über ihre Lieblingsgerichte, Landschaften oder Dichter und über ihr Aufwachsen in diesem Land gesprochen haben. Jemand, der sich sein Leben lang künstlerisch mit exakt dieser Frage auseinandergesetzt hat, hatten wir allerdings noch nicht. Den haben wir aber jetzt. Heute präsentiert der Podcast für Deutschland einen spektakulären Gast, den legendären Filmregisseur Hans-Jürgen Süberberg. Er hat in den 1960er Jahren zusammen mit seinen Generationsgenossen Fassbinder, Kluge, Herzog, Schröter ein neues deutsches Kino erfunden. Süberberg ist von allen genannten den geheimnisvollsten Weg gegangen. Er hat Filme über deutsche Kippfiguren gemacht, über Bertolt Brecht, Karl May, Ludwig II., Wagner und auch über Hitler. Diesem Film lag das Ausland zu Füßen, aber in seiner Heimat wurde der Regisseur verkannt, galt bald als schwierig und sonderbar. Inzwischen lebt der 86-jährige Süberberg zurückgezogen in einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben wir ihn besucht und dahin nehmen wir Sie jetzt mit. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Lieber Hans-Jürgen Süberberg, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen heute bei Ihnen. Sie haben, wenn man so will, Ihr Leben lang die deutschen Träume und Albträume behandelt als Künstler, sich mit ihnen auseinandergesetzt, haben vielfältige Filme gemacht, die wir nicht alle besprechen können heute, aber über eben deutsche Epochen, vielleicht noch besser Kippfiguren, Romy Schneider, Bert Brecht, Fritz Kortner, die großartigen Dokumentarfilme, dann die Trilogie Karl May, Ludwig II., Wagner, Hitler. Es gibt eigentlich wahrscheinlich niemanden, der bisher so gut in unsere Serie Was ist Deutsch passt als Sie. Und ich bin sehr glücklich, dass wir Sie heute befragen können, dass wir mit Ihnen sprechen können über diese ja unendliche Frage, weil ich das Gefühl habe, dass durch Sie und Ihre Augen die Epochen ein bisschen wieder auferstehen können durch uns. Sie, der als ein Partisan der deutschen Kultur beschrieben worden sind. Also ich freue mich sehr, dass wir hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen und würde das Gespräch beginnen, so wie wir all unsere Gespräche mit unseren Gästen beginnen, dass Sie uns kurz erzählen, wo wir hier sind. Was ist das für ein Ort?
Wir sind also hier in Nossendorf. Das ist der Ort, wo ich auch geboren bin, in diesem Haus. Und da war ich bis 47. Dann Rostock und nach 5 Jahren Rostock dann in Westen, Westdeutschland und seitdem in München eigentlich immer gewesen, alle Filme dort produziert und nun wieder hier seit 20 Jahren, das ist ja schon eine ganz schöne Strecke und habe versucht, das wieder zu reanimieren.
Warum sind Sie diesem Trieb gefolgt, im Alter wieder zurück dahin zu kommen, wo man geboren ist? Normalerweise könnte man ja sagen, man lässt das zurück, das ist eine Phase, Kindheit, die schließt man ab und behält sie in Erinnerung. Aber Sie hatten ein anderes Interesse.
Ja, das ist seltsam. Natürlich nach der Wende sofort, eben noch im Herbst fuhr ich hierher, war sehr erschrocken und dann 10 Jahre nichts. Dann, nach 10 Jahren, bekam ich einen Anruf, du musst sofort kommen oder das Haus wird abgerissen. Ich wusste schon vorher, waren die Ställe weg, es war da kein Park mehr, kein Garten, das war also nicht mehr wiederzuerkennen. Aber das Haus stand noch, zugemauert, 2000, und die Fenster und die Türen, aber auf der Abrissliste. Dann fuhr ich her und dann war es wirklich so wie beschrieben, also alles leer, zu, tot. Aber nun entscheiden sofort, ja oder nein. Und dann war klar, ich bleibe. Das heißt, ich komme wieder Nur das war also natürlich noch kein Plan, herzukommen, sondern einfach nur das zu retten. Und dann waren allerhand Ideen, wie man das doch konserviert, auch eventuell zugemauert als demonstratives Objekt. Und das hat mir aber dann auch keine Ruhe gelassen. Dazu kam dann auch seltsame Einladung aus Paris, eine Retrospektive meiner Filme in Centre Pompidou. Und dann dachte ich, ach, wie langweilig, das ist ja nun eigentlich gerade jetzt nicht mein Thema, ich bin gerade mit Nossendorf beschäftigt, machen wir doch was zusammen in Paris mit Nossendorf. Und da stiegen die ein. Und dadurch, dass die das mitmachten, nämlich eine Kamera dorthin stellten, die hierher projizierte und umgekehrt von hier nach Paris zum Beispiel, das lustige Dorfleben aus Nossendorf mit Hunden auf der Straße nach Paris. Das hat mich dann doch gereizt, auch hierher zu gehen und etwas zu organisieren, zu machen. Mhm. Und so entstand plötzlich doch eine Aktivität hier am Ort. Ja. Als Drehort, eigentlich als Drehort für Paris.
Ja, toll. Das ist natürlich sozusagen dann schon die Folge dessen. Aber wenn Sie nochmal sich erinnern, Sie sind hier aufgewachsen, haben Sie gesagt, Sie sind hier geboren. Wie Sie mal gesagt haben, nach einem Kinobesuch Ihrer Eltern.
Ja.
Wie erinnern Sie die Kindheit? Ihr Vater war hier Gutsherr und wurde dann enteignet. Was für Erinnerungen haben Sie an diesen Mann, Ihren Vater, hier in diesen Räumen?
Naja, er war natürlich hier der Chef von dem ganzen System. Und dieses ganze System, dieses Gutsystem, hat mich eigentlich immer begleitet, weil es so die Koordinaten auch für meine Dinge, die ich dann später gemacht habe in Filmen sowohl wie auf der Bühne, vorzeichnet. Das fängt an morgens einteilen, was machen die Menschen am Tag, das gab ja noch Tiere, also das heißt, musste alles eingeteilt werden, wer macht was und dann das Wetter, was macht man heute bei dem oder jenem Wetter, dann die Zeitabfolge des Jahres, das sind alles so Koordinaten des Lebens eigentlich. Mhm. Und ich habe dann mehr und mehr auch hier gelernt, dass das eigentlich eine Regie war, die er gemacht hat. Mhm. Die Regie des Lebens, des tätigen Lebens mit Menschen, mit anderen Menschen. Und das hatte ihn interessiert und das habe ich dann auch sehr früh erfahren, weil ich lebte ja hier in dem Haus als einziger Sohn. Eltern waren geschieden.
Wann ging die Mutter weg? Mit wie vielen Jahren?
Nach einem Jahr.
Ah, ja.
Heiße Liebe und plötzlich war sie weg und nach Berlin. Berlin dann Krieg, aber wir waren hier in Ruhe zunächst. Aber ich hatte dafür den Hof und die Kinder des Hofs. Also alle, die hier arbeiteten, die hatten auch alle Kinder. Und die Kinder waren meine Nachbarn, meine Brüder oder Schwestern nicht. Also doch am ersten Jahren, das war sehr seltsam, bis so 4, 5 war ich nur mit Mädchen zusammen. Nur Mädchen. Und dann plötzlich nur Jungs. Hm. Weil wahrscheinlich die Art und Weise dessen, was man so tut als junger Mensch, in den ersten Jahren mit Mädchen besser, weicher, zarter vor sich geht, als dann, wenn dann die späteren Jahre kommen, wo dann Mutproben kommen. Mhm. Wer geht aufs Eis, springen von einer Scholle zur anderen, das machen Jungs halt. Und so entstand eben doch eine kleine Gemeinschaft auf dem Hof. Ich stand deshalb auch Plattdeutsch, meine zweite Sprache, fast die erste. Und ja, und so auch in der Schule dann. Natürlich war immer meine eigentliche Ersatzfamilie, denn meine Mutter war weg, in Familie in dem Sinne war es ja gar nicht mehr. Hatte dann zwar auch wieder eine Lebensgefährtin an seiner Seite, komplizierte Geschichte, auch Mutterersatz, aber es war eigentlich nicht das, was man normalerweise eine Familie nennt. Mhm. Das waren eigentlich die Jungs auf dem Hof.
Und gab es dann auch schon den politischen Moment? Also haben Sie Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus?
Ja, ganz real, aber völlig jenseits. Natürlich auch immer mit Anweisungen, Vorsicht, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht tun das, und so weiter. Mein Vater hörte also BBC. Mhm. Das wusste ich, dass das nicht gut war, nach außen zu sagen. Aber er war also hier gut gelitten, man tat ihm nichts. Und wir hatten ja auch Gefangene hier. Also die Belgier und Franzosen, die hier arbeiteten, Polen, ja, Polen.
Aber er selber hatte keinerlei Verbindung zur Partei oder war nicht...
Nee, er war im Gegenteil. Mhm. Er sollte ja in den Krieg gehen, aber nicht beim Ersten Weltkrieg. Er sollte dann natürlich auch im Zweiten hochrangig anfangen wieder. Das hat er selber umgangen. Und es war damals auch so, dass einer konnte auf dem Gut bleiben. Die Landwirtschaft war ja wichtig. Und das war dann eher dann, sein Verwalter ging dafür in den Krieg. Mhm. Und 45 dann war das auch sein Bonus, sein Vorteil, weil einen Abend, eine Nacht vor dem Einmarsch der Russen kam dann hier einer in Zivil und hat geklopft und gesagt, wie wissen du, guter Mann, nie Heil Hitler, dir geschieht nichts. Also man wusste, die Priester, also Pfarrer und Gutsbesitzer waren in Lebensgefahr. Also das war schon mal eine gute Versicherung. Das war einer von der NKPD. Und der kam dann auch in den nächsten Tagen immer mal wieder schauen, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Der konnte zwar nicht retten, die Vergewaltigung, da war er nicht dabei, geschahen trotzdem. Und die Plünderungen jeder Art auch. Und was sonst so ist.
Auch in diesem Haus, ja?
Ja, ja, das ganze Haus war voller Flüchtlinge. Mhm. Und wir hatten uns zurückgezogen in ein Zimmer. Und wir waren dann, schliefen auch zusammen mit den, damit die Frauen geschützt waren, alle auf der Erde, in einem kleinen Zimmer hier noch das nebenan. Und mit der Anweisung, ich war dann ja schon 9. Und dann waren wir, wenn die Tür aufgeht und Russen kommt, dann müsst ihr schreien. Ganz laut schreien. Half nix, die wurden alle weggeholt, die Frauen. Aber meine, also Stiefmutter war das dann, die ging immer in die Wiesennacht. Die wurde also, die hatte damit nichts zu tun, Glück. Trotzdem war es eine heiße Zeit. Und das war noch 2 Jahre nach dem Krieg. Dann blieben wir noch hier, die Enteignung. Mein Vater hat selber enteignet, das war das Unikum.
Was heißt das?
Selber enteignet, sich und das ganze Dorf, was hier waren noch andere 2 Güter, wo enteignet, als Kommissar, als Kommissar, seltener Fall, weil die das so wollten, die hier lebten, die dann die eigentlich neuen Besitzer wurden, seine Arbeiter und Landarbeiter, seine Leute, wie er nannte, wollten, dass er das macht, denn sie waren, genierten sich einerseits und andererseits wussten sie, er macht's gerecht, weil wer kriegt welches Stück Land, das ist ja dann auch eine Sache der Gerechtigkeit und man traute also dem Nachbarn weniger als dem alten Gutsherrn. Er sagte, der wird das gut teilen hier, gut aufteilen, wer kriegt was.
Aber wie würden Sie ihn nochmal jetzt politisch in seiner Gesinnung charakterisieren, Ihren Vater?
Sehr konservativ. Mhm. Er war also Dragoner, herzhafter Mann des Ersten Weltkriegs, aber ein großer Kriegsgegner dann. Mhm. Also er sagt, wenn er einmal dabei war, dann will er nie wieder hin. Mhm. Er war 4 Jahre dort im Ersten Weltkrieg. Und damit hatte er nichts zu schaffen. Und er wurde auch als Bürgermeister sofort im ersten Tag der Machtergreifung abgesetzt. Mhm. Also er war hier Amtsvorsteher, das ist über dem Bürgermeister und Bürgermeister selbst. Aber er wurde sofort abgesetzt, weil er eben das nicht machte, was verlangt wurde.
Mhm. Können Sie sich noch erinnern, in Ihrem Leben, wann war das erste Mal, dass Sie das Wort Adolf Hitler gehört oder auch diesen Mann gesehen haben?
Immerfort. Also im Radio natürlich gehört und Zeitung habe ich ja nicht gelesen, aber gehört, war immer präsent, Hitler da zum Beispiel, und in Wochenschauen. Also es gab einmal im Monat, gab es hier Kinovorstellungen im Nachbardorf und da gab es eben die Wochenschau. Und da sah man natürlich alles. Und dann natürlich gab es Winterhilfswerk, da kamen die Leute und haben gesammelt für die Front. Also immer präsent eigentlich.
Aber nicht bedrohlich nicht für bedrohlich. Sie oder in irgendeiner Weise. War einfach die politische Führung, da gab es keine sonstigen emotionalen...
Das war die Kulisse. Natürlich musste man sich immer, also auch mein Vater musste immer insofern vorsichtig sein, weil es durfte also nicht schwarz geschlachtet werden. Das heißt, man durfte nur das und das machen und auch nicht verteilen. Man durfte zum Beispiel Weihnachten den Gefangenen keine Vergünstigungen erteilen. Er hat dann trotzdem getan. Er ist hingegangen, wo die gewohnt haben, und hat ihnen was reingestellt. Weihnachten. Also er überschritt das immer. Es war natürlich immer gefährlich und gefährdend. Aber so war er allen.
Aber das Gefühl, den Krieg verloren zu haben, war das für Sie als Junge, da waren Sie ja noch ganz jung, aber trotzdem ein Gefühl der Niederlage, der Scham auch? Oder war das eher, wie man es ja dann später in der deutschen Geschichte gehört hat, ein Tag der Befreiung?
Also Befreiung kann man nicht die Rede sagen, denn es war hier bedrohlich, lebensbedrohlich. Und es war, wie gesagt, für die Frauen ein Horror, einfach ein Geschehen. Man sah es ja voraus. Man hörte natürlich auch im Radio immer vor die Angriffe auf die Städte, die Meldungen, die nahen den Bomben. Man sah sie oben fliegen. Man sah das Feuer in Rostock am Himmel. Stettin überall brannte es. Mein Vater hat teilweise auch hingefahren mit der Feuerwehr der örtlichen hier. Das war eigentlich immer gegenwärtig, dann auch in den Nachrichten, das Ankommen der Flüchtlinge, die dann auch buchstäblich ja dann hier in den letzten Monaten vor der Tür standen. Aber Siegesfeiern habe ich nicht erlebt, das war auch zu weit vorne, da war ich noch gar nicht so bewusst. Später dann, sozusagen ab Stalingrad, da merkte ich schon mehr vom Krieg und immer die Bedrohung auch. Und die Bedrohung übrigens nach dem Krieg noch sehr stark, sehr lange Jahre. Also dann kamen die russischen Düsenjäger und das war auch immer bedrohlich, weil es so laut war. Mhm. Die hatten dann ja sehr schnell diese Düsenjäger auch und die übten sehr tief in Rostock dann. Und insofern habe ich noch lange Jahre diese etwas Kriegsangst gehabt, obwohl der ja gar nicht hier, außer in der letzten Woche, stattfand.
Und der Entschluss dann, also aus der sowjetischen Besatzungszone hinauszugehen, das hier alles zu verlassen, den Vater zurückzulassen, wie kam das?
Oh, das ist nun ein langer Sprung. Ich war ja inzwischen in Rostock und in Rostock in die Schule gekommen und auch Berührung mit dem Theater. Und mein Vater, ja, das ist ganz wichtig. Mein Vater entschloss sich ja dann hier freiwillig wegzugehen. Er hatte auch ein Stück Land bekommen, wie alle anderen. Seine nicht mit ihm verheiratete Partnerin hatte auch ein Stück Land bekommen von seinem eigenen. Und beide zusammen waren dann doppelt so groß, aber das war irgendwie doch nicht machbar. Also wir gingen dann nach Rostock. Und dort wurde er Geschäftsführer in einem Fotoladen. Und da machte er zur Bedingung, dass er das Fotohandwerk lernt als Lehrling und Geselle und Meisterprüfung. Dann machte er auch die Meisterprüfung und so bekam ich eine sehr frühe Nähe zur Fotografie und über die Fotografie dann zum Film. Und über den Film dann Interesse im Zusammenhang mit der Schule und dem Interesse an Texten, Theater und so entstand meine Beziehung zu, ja, großer Sprung, Brecht, Berlin, weil ich nämlich dann mit Fotografie nicht aufhörte, sondern auch gleich anfing zu filmen mit 8 mm. Alles klein, klein, klein. Und mit 8 mm dann die ersten Theateraufführungen von dem Benno Besson, der war Assistent von Brecht damals, in Rostock filmte. Und dass Brecht eingeladen wurde, Brecht vorzuführen. Und da nahm ich wieder bei Brecht auf mit 8 mm. Und zwar seinen eigentlich verbotenen Urfaust. Und plötzlich war ich wichtig, für Brecht wichtig, geheim, ich war ja hinter den Kulissen verboten, die verbotene Inszenierung von Brecht aufnehmen, für Brecht. Und ja, und so war ich plötzlich ein Mensch des Films.
Würden Sie sagen, Sie haben den ästhetischen Drang gespürt und den ideologischen, politischen, das war Ihnen schon ganz früh nicht das Entscheidende. Also Sie sind aus der DDR nicht weggegangen aus ideologischen Gründen oder Sie haben nicht politisch sich auseinandergesetzt mit der Zeit.
Das, oh ja. Also dem entkamen Sie nach 45 überhaupt nicht, weil Sie wurden also nach 45 lernten Sie sofort Russisch. Mhm. Auch hier schon in der Dorfschule 2 Jahre noch Russisch gelernt. Von den baltischen Frauen, die vorher vergewaltigt wurden von Russen, die konnten aber Russisch und lehrten hier dann das Russische, lernte ich sofort. Aber auch in der Schule, es gab sofort Gesellschaftsunterricht und so weiter, auch von den ehemaligen Nazi-Lehrern oder den Soldaten, die zurückgekommen waren, das Russische. Man war dafür oder dagegen, aber eigentlich waren alle dagegen oder passiv.
Wogegen? Gegen die russische Besatzung?
Das System. Das war ja dann schon auch ein deutsches System schon, sehr schnell. Natürlich, wenn man Karriere machen wollte, dann war man brav und machte mit, aber die anderen eher weniger und das haben auch alle geduldet. Also es war eigentlich ein schizophrenes Leben, aber das ist so wie, wissen Sie, also ich bin ja nun in einer Ehe aufgewachsen, die geschieden war, aber ich wusste als Kind immer ganz genau, oder ich sag mal, ich verstand, warum mein Vater schlecht über meine Mutter sprach oder aggressiv wurde und wenn ich bei ihr war, dann himpfte sie auf meinen Vater und ich verstand das auch alles gar nicht, aber ich dachte, das ist nur so. Mhm. Das ist so Taktik, da muss man sich irgendwie durchwursteln. Und so war das politisch auch. Man musste sich durchwursteln. Und dann sagt man doch, das muss jetzt so sein, das muss der Lehrer ja auch jetzt sagen, das ist ja seine Aufgabe und wir müssen das auch dann schreiben. Aber dann kam doch auch sehr schnell die Überlegung, wie geht es weiter? Und da war irgendwie, das ging nicht weiter, abgesehen davon, ich wollte weg von der Schule. Nun, also Jünger musste noch zur Fremdenlegion gehen, damit er abhauen konnte. Ich konnte nur in den Westen gehen, das war ja eigentlich ganz praktisch. Und dann wollte ich, also nicht mehr Schule, weg vom Elternhaus, auch das raus. Das war dann zu eng. hätte ich auch in Nossendorf nicht ausgehalten. Ja. Ganz sicher nicht. Also ohne den Zusammenbruch, das war ja rettend für mich, der Zusammenbruch. Sonst wäre das hier weitergegangen. So hatte ich also Gott sei Dank die Möglichkeit, einerseits Rostock, dann West-Berlin, Ost-Berlin, nein, Ost-Berlin und West-Berlin und Westen dann, mich also irgendwo dahin zu bewegen, was ich wollte. Das wäre hier wahrscheinlich nicht so gegangen. Und jetzt komme ich wieder zurück. Ganz anders als mit der Ernte des Lebens. Nicht mehr als der Sohn, als der Erbe, sondern als der Neuerwerber. Gut, aber gehen wir wieder zurück. Ich war dann plötzlich in Berlin. Es ging natürlich alles nicht so, wie ich wollte. Also und dann also doch wieder Schule, Abitur machen, Studium. Weil da bekam man mit gewissen Leistungsnachweis dann auch Gelder.
Aber in München sind wir jetzt aber
München
schon.
In München schon dann. Ja, genau. Und, ja. Aber dann immer im Kopf, wenn das mal aus ist, dann sofort weiter. Theater. Nun gab es keine Filmhochschulen damals. Und die Filmindustrie war ja jämmerlich in Deutschland. Heimatfilm und dann primitiven Pornos und sowas. Also das war eigentlich keine Option. Aber Fernsehen. Es gab dann plötzlich eine Möglichkeit, im Fernsehen irgendwie kleine Filme zu machen. Machte ich 2,5 Jahre und dann aber frei weg vom Fernsehen auch. Und dann machte ich diese anderen Filme, die man dann ja kennt. Und man muss ja auch mal schauen, dass man dann das, ich war ja ein mittelloser Mensch, also man muss ja auch Geld haben dafür, dass man einen Film machen kann, wenn man nicht mal beim Fernsehen ist.
Hatten Sie das Gefühl, dass Sie was machen, das diesem Land, also Deutschland, irgendwie nützen müsste, weil Sie sagen, wie geht es weiter, die Zukunft? Hatten Sie das Gefühl, irgendwie was mit aufzubauen als junger Mensch?
Nicht im nationalen Sinne, überhaupt nicht. Aber innerlich natürlich drängten Fragen. Und natürlich war das Thema Krieg schon sehr stark. Und die Politisierung im Osten war natürlich sehr viel stärker als im Westen. Mhm. Also wir waren ja hochdressiert in politischen Fragen im Osten. Die im Westen, die waren für uns lächerlich, also die Altersgenossen,
ja,
waren lächerliche Figuren, weil sie alle sich nur interessierten für was Fingernägelprobleme oder sonstige Kleidungsfragen oder Techniken.
Während Sie schon die klassenlose Gesellschaft.
Ja, und wir fragten uns natürlich so, ja, ich war dann am Anfang in einer Klasse mit Ostschülern, das waren also alle, die auch aus dem Osten gekommen waren. Und dann verstanden wir eigentlich die Welt nicht mehr, dass die das alle nicht interessierte. Nämlich, ja, Demokratie, aber wenn die alle wählen den einen und der ist dann ein Hitler. Die Frage hat uns sehr interessiert und die konnte uns auch niemand beantworten. Was macht man dann? Kennen wir. Und also das heißt, diese Fragen waren im Hintergrund damals schon sehr stark. Bis ich nach München kam, ja, da waren die Fragen alle weg. Da gab es nur mehr abends Theater und am Tag die Vorlesungen. Und aber dann eben auch die Fragen, wie denn danach weiter? Was macht man zum Beispiel einen Film, als ersten Film? Also ich nahm mir dann vor, nach den Dokumentationen, die nannten es ja schon, zum Beispiel Kortner. Klar, Kortner war damals der wichtige Mann im westdeutschen Theater, nicht? Und dann machte ich das über die Fernsehkontakte meine Dokumentation über Kortner und dann die zweite auch, einmal die Monologe und einmal Kabarett und Liebe, die Probe. Aber danach dann was Eigenes, ja was. Da wählte ich etwas, entkam den politischen Zwängen meiner Generation, indem ich nicht machte, was auf der Straße passierte und oder in den Schwabinger Boutiquen, was damals auch so ein Thema war für die ersten Filme meiner Generation. Ich wählte Tolstoi und es war eben diese kleine Erzählung, wie viel Erde braucht der Mensch. Also die Frage ist klar, am Schluss endet das mit dem Grab und dazwischen liegt also das Rennen um das Glück und da rennt man am Schluss sich zu Tode. Das ist die kleine Story von Tolstoi, die ja schon sehr zielgerichtet war. Und das war dann der erste Film, aber eben Tolstoi, schon die Osterfahrung. Mhm. Tolstoi. Ich griff zurück und sagte, Mensch, da habe ich doch was kennengelernt, Puschkin, Tolstoi. Und dann ging es weiter, natürlich, das zweite war schon gleich Kleist, aber eben modernisiert, ein modernisierter Kleist. Später im Rockermilieu, in Verlorung San Domingo, umgewandelt in die Gegenwart, rote Zellen und Drogen. Ja, und dann ging es aber gleich weiter auf den Ludwig. Mhm. Und das war natürlich ein Rückschritt sondergleichen, weil ein aristokratischer König der letzten Generation, was soll denn das? Und Wagner, da kam dann schon Wagner rein. Oh je.
Was haben Ihre Generationsgenossen denn zu Ihnen gesagt damals, als Sie gesagt haben, ich mache jetzt über Ludwig einen Film?
Also erstmal konnte man damit eigentlich gar nicht ankommen. Und deshalb bekam ich das Geld auch nur ganz wenig vom kleinen Fernsehspiel.
Ja.
Und das wurde aber dann auch ein Kinofilm. Die Rettung war Frankreich. Weil die Franzosen fragten das überhaupt nicht.
Nein.
Ich traf ja in Frankreich dann deutsch sprechende Franzosen jüdischer Herkunft. Mhm. Ganz links, Brecht-Schüler auch. Mhm. Und die empfing mich mit offenen Armen. Ah, du warst bei Brecht. Ach, aber ein König. Also die waren drüber. Das interessierte die überhaupt nicht, die Frage, ob das ein König ist, so wie ich das gemacht habe. Die Ästhetik, mit der ich das machte. Ein Film übrigens, der auch in Deutschland durchaus damals akzeptiert wurde. In Teilen, aber nicht sehr stark. Und Wagner war natürlich ein kritischer Punkt. War nicht erlaubt eigentlich. Und für mich auch, obwohl ich in Studienzeiten die Inszenierungen gesehen hatte in Berlin und in Wien, immer so per Autostopp, jahrelang weg. Und plötzlich musste ich wieder an Wagner ran über den Ludwig. Über Ludwig dann Hitler. Und dann baute ich den Hitler ja schon gleich ein in den Ludwig-Film, tritt er auf. Und dann Karl May, wusste ich auch, Hitler interessiert sich für Karl May. Aha, jetzt hatte ich dann plötzlich die drei Themen und machte sie zusammen als eine Trilogie mit am Ende Hitler. Und der Hitler, der war natürlich der harte Brocken, sehr klar. Wie macht man einen Hitlerfilm aus Deutschland? War klar, es musste eine deutsche Perspektive sein. Und dann mit meinem belastenden Vorwissen, dann ist eigentlich nicht so gut, wenn man Filmregie macht und hat studiert. Das belastet diese Bücher. Darum setze ich mich auch nicht hier vor die Bücherwand, weil diese Bücher, man schaut zwar immer wieder irgendwann rein, aber letzten Endes, wenn man dann mit der Kamera unterwegs ist, muss das Buch weg sein. Dann ist man selber der Autor. Das hat also dann doch einige Jahre gedauert, bis das gelang. Ja, das war dann natürlich ein ziemlicher Hammer. Aber wo führt man den auf? Ich hatte in Frankreich ja nun inzwischen Freunde und auch Verbindung, alles Mögliche war da. Aber den Hitlerfilm in Frankreich habe ich mich nicht getraut aufzuführen. Die Premiere vom Hitlerfilm war in England, Filmfestival London. Und ging von London dann wieder nach Paris, das war dann auch gut.
Aber wenn ich noch mal kurz fragen darf, das Land Deutschland, als ein junger Mann, der jetzt nach München gekommen ist, der dort Filme gemacht hat, wie haben Sie das wahrgenommen? War das, wie man so häufig sagt, die Bedrückung, die Last, die Unausgesprochenheit? Oder mit welchen Kategorien würden Sie diese Zeit der 60er, 70er Jahre beschreiben?
Bevor ich anfange mit dem Studium, also 53 ging ich weg, 56 ging ich dann an die Universität, dazwischen immer per Autostopp nach Frankreich, England, Schottland, Italien. Also ich mied immer meinen Namen, oder mein Herkunftsland. Die stuften mich immer ein als Schweden oder als Engländer. Und ich versuchte also im Äußeren nicht als Deutscher aufzutreten, weil mich genierte das.
Die Geschichte, die Nazi-Zeit.
Die Geschichte, ja. Genierte mich. Ich wollte auch darüber nicht sprechen.
Mhm. Hatten Sie denn auch mal Erfahrung von Aggressivität wirklich, dass Leute Ihnen aggressiv begegnet sind, weil Sie Deutsch waren?
Nein. Überhaupt nie. Nein, nein, das ist gar nicht. Nein. Waren die verschiedensten Leute und Zufallsbekanntschaften, wenn man ins Auto stieg. Man wusste ja nie, wer hält.
Und würden Sie sagen, rückblickend, das war eine Form von Verklemmung? Hätten Sie damals schon eigentlich besser diskutieren müssen, die eigene Zeit, die Vergangenheit und so? Also haben Sie manchmal das Gefühl, etwas nicht getan zu haben in der Zeit, was man hätte tun sollen?
Überhaupt nicht. Ich tat es ja in meinen Filmen dann.
So.
Ich tat es ja dann auch sehr schnell in meinen Filmen und eigentlich immer so, wie ich wollte. Da hat mir niemand reingeredet.
Wie wollten Sie es, wenn Sie das nochmal beschreiben? Sie haben gesagt, Schuld war ein zentraler Begriff für Ihr Filmemachen. Aber was genau hat Sie da getrieben?
Das kulminierte natürlich alles in dem Hitlerfilm,
ja.
Ist klar. Da zielte das dann ja schon beim Ludwig schnell dahin. Und da musste man natürlich schon umgehen mit diesen ganzen, ich habe ja die ganzen Dokumente dann angeschaut. Mhm. Also das hat vor allen Dingen Tondokumente. Und habe da auch sehr viel Entdeckungen gemacht, zum Beispiel, dass das Rundfunkarchiv ein ganz großer Schatz, da hatten wir die ganzen Aufmärsche von vor 33 bis eben Ende 45 mit den Deutschlandliedern, wie verschieden die gesungen werden in jedem Jahr. Das war dramatisch und schön zu entdecken. Oder zum Beispiel die Himmlerrede, die berühmte in Posen, die habe ich auch entdeckt, die kannte man eigentlich gar nicht. Und das ist etwas, da kann man dann nicht nur sagen, die haben Schuld, sondern die waren ja voller Leidenschaft. Da war eine Intensität da. Damit musste man umgehen.
Ich meine, in der ganzen Zeit, wo Sie Ihre Filme gemacht haben, waren all diese Fragen natürlich auf einem tagespolitischen, ideologischen Parkett permanent Thema. Und die Menschen haben sich dauernd den Kopf zerstoßen. Wie kann man mit Schuld umgehen? Was ist die Rolle Deutschlands moralisch? Das Wort der Moral, hat das für Sie überhaupt eine Rolle gespielt in Ihrem Leben? Welche moralische Verantwortung hat ein Filmemacher?
Ja, natürlich. Ich meine, ich hatte auch beim Hinterfilm das Gefühl, den stelle ich jetzt vor Gericht. Mhm. Aber er darf sprechen. Und dann habe ich aber dann auch etwas gemacht, immer wieder, wo ich ihn gequält habe mit Dingen, von denen ich wusste, aus der Vita, dass er das nicht gerne haben würde. Und das habe ich ihm dann zugemutet. Vor Gericht muss man ja auch was zumuten. Ich wusste genau, dass Hitler eigentlich den Wagner für den Krieg verboten hat. Das ist nicht so, wie man immer glaubt, dass die Wochenschauen alles voll Wagner war. Im Gegenteil. Und das war meine Strafe. Wagner als Strafe. Sie sehen schon, das ist eine andere Art von Befreiungsarbeit gewesen.
Wie haben Sie auf die Politik damals geschaut, also auf die bundesrepublikanische Geschichte? Hat Sie das eigentlich nicht interessiert oder waren Sie dann doch, haben Sie die Tageszeitung gelesen und hatten auch Diskussionen über Wiederaufrüstung, ja, nein und so? Oder waren Sie da völlig drüber?
Na, Wiederaufrüstung war schon davor, aber danach, das war alles eigentlich doch immer Gegenwart, in 68 ja. zum Beispiel. Aber ich habe mich da immer ziemlich rausgehalten, weil mir das zu real, zu ohne Hintergrund war.
Also es hätte Sie nicht fasziniert, einen Franz Josef Strauß zu treffen oder einen Helmut Kohl und darüber was zu machen, künstlerisch, sage ich jetzt mal.
Nein, überhaupt nicht. Treffen taten wir sie natürlich, weil ich dann einen Preis bekam. Die Bundesfilmpreise machte der Innenminister. Das war dann, also Genscher, der war ja sehr angenehm. Und auch die Leute, die mit um ihn rum waren. Aber so kamen wir dann auch in Berührung mit denen, aber sonst eigentlich nicht.
Das Thema Terrorismus, RAF, wie war das für Sie?
Ja, ich war da Außenseiter. Ich mochte die nicht. Und ich hatte eine Horrorvorstellung davon, dass sie mal Helden werden würden, so als Freiheitskämpfer irgendeiner revolutionären Aktion. Ich fand die zu kriminell. Aha. Und das war natürlich meine Gegenwart. Da kam ich dann auch in Konfusion und in Kollision mit zum Beispiel Edith Klever kam von der Schaubühne und die waren natürlich da sympathisierend, ich nicht. Und was sie dann als sexuelle Revolution verkündeten, war mir verdächtig. Mhm.
Also würden Sie sich selbst im Rückblick eher als einen, ja, wie würden Sie sich politisch beschreiben, in Ihrem einen bürgerlich Gesinnten oder also jedenfalls nicht revolutionäre Interessen im Politischen verfolgend?
Na, bürgerlich kann man überhaupt nicht sagen, aber natürlich im äußeren Rahmen vielleicht, aber im Denken und Habitus überhaupt nicht. Sehr einzelgängerisch schon.
Anarchistisch?
Ach nee, das ist auch wieder zu extrem. Mhm. Ich meine, in der Wirkung vielleicht, aber in der Behauptung nicht.
Im Gespräch mit Hans-Jürgen Süberberg hatte ich immer wieder das verrückte Gefühl, dass mir die deutsche Nachkriegsgeschichte gegenüber sitzt. Jemand, der mit Hitler in der Wochenschau aufgewachsen ist, der Bertolt Brecht noch die Hand gegeben hat, mit Romy Schneider ein Wochenende lang in den Bergen war, der so viel gesehen und so viel von dem Gesehenen zu Bildern gemacht hat, das war schon eine ziemlich eindrucksvolle Erfahrung. Eine Passage unseres Gesprächs hat mich ganz besonders beeindruckt, in der es nämlich um die Frage ging, was das Besondere an einer deutschen Kunst sein könne. Da hören wir jetzt hinein. In den 80er Jahren haben Sie dann ja ein bisschen Furore gemacht, auch umstritten, wie man immer so schön sagt, und haben eine Frage verfolgt, die heißt spezifische deutsche Kunst. Also was gibt es eigentlich zu sagen über die Kunst mit der Verbindung Deutsch? Das interessiert uns jetzt natürlich nochmal. Wie schauen Sie da zurück auf diese Frage? Haben Sie da eine Antwort gefunden oder war die Frage falsch gestellt?
Ist ja interessant, dass die deutsche Kunst heute weltweit so hoch bezahlt wird.
Die bildende Kunst, ja.
Die bildende Kunst, ja. Nicht? Und Film tat sich immer sehr schwer, auch auf den Festivals international. Wir wurden zwar mit Aufmerksamkeit dann beachtet, aber es war doch sehr schwierig, auf den Festivals neben den anderen Großproduktionen sich zu behaupten. Also mein Ludwig neben Visconti in Venedig, selbes Jahr, war natürlich grotesk. Mhm. Aber in Paris dann nicht, weil in Paris zum Beispiel lief mein Film ein halbes Jahr und seiner war nach 2 Wochen weg. Weil das die alte Kunst war, die französischen Kinogänger wollten das Neue.
Und das aber sagen Sie, spezifisch deutsche Kunst, wie würden Sie das heute beantworten, wenn Ihnen die Frage gestellt wird? Gibt es das, Spezifika der deutschen Kunst?
Naja, und unser Vorteil ist natürlich die Vergangenheit, nicht? Wir haben eine Vergangenheit, die uns heute natürlich auch Stoff liefert. Ich will das hier nicht so primitiv jetzt nur nennen, aber auch innerlich wühlt in uns was anders als bei anderen. Also wir haben da eine Würde mit uns, die uns natürlich innerhalb der Kunst, Kultur beauftragt.
Was würden Sie sagen, fühlen Sie von der Romantik herkommt? Haben Sie ein Gefühl, dazuzugehören zur romantischen Strömung in Deutschland? Weil Sie Kleist natürlich und die...
Ja, Romantik würde ich gar nicht dazu rechnen. Kleist ist eben so ein Zwischenfach. Kleist würde ich nicht dazu rechnen, Büchner nicht zur Romantik. Ich war ein ganz großer Kenner und Liebhaber von Goethe, wurde in der Schule auch nur der junge Goethe genannt. Deshalb, also ich weiche dem Begriff Romantik immer so aus, wie Goethe der Romantik ausgewichen ist. Darum auch die Ausländer nennen das immer Romantik. Also wenn Sie sprechen von meiner Art deutscher Kultur, dann sprechen Sie von der Romantik, eine Erinnerung an die Romantik, da tue ich mich immer sehr schwer, obwohl ich ein großer Liebhaber natürlich von Caspar David Friedrich bin und E.T. Hoffmann und sowas.
Was stört Sie an der Romantik? Warum tun Sie sich schwer?
Die sehr starke Gefühlsbetonung und die sehr starke Religiosität diese etwas unausgeglichene Abseitigkeit. Ich habe in mir so ein Gleichgewicht, was ich Koordinaten am Anfang nannte, ein Gleichgewichtsinteresse, dass das also das Oben und das Unten und das Links und Rechts am Schluss ausbalanciert sind.
Also Emotion und Ratio und Emotionalität in ein Gleichgewicht, das meinen Sie mit Links und Rechts, ja?
Ja. Und immer wieder am Schluss zu einem Gleichgewicht kommen. Auch wenn ich ein ganz großes Extrem mitnehme, dann gehe ich auf, suchen wir die andere Seite auch.
Also haben Sie zum Beispiel zu einem Wort wie Innerlichkeit keine besondere Beziehung?
Doch, das ist ja die Mitte. Ja, doch, doch.
Ja, was doch. Heißt das, Innerlichkeit?
Na, innerlich ist das Herz. Nicht wahr? Das ist,
und ist das was spezifisch Deutsches?
Das fällt mir immer so schwer zu sagen, was das Deutsche eigentlich ist. Ich finde, in unserer Geschichte sieht man es ganz deutlich. Wir haben ja da auch Beispiele, die uns unterscheiden von anderen. Also zum Beispiel, Bach ist halt anders als die Italiener, nicht seiner Zeit. Das würde ich dann schon auch deutsch nennen, sehr deutsch. Im besten Sinne.
Also ich verstehe, das ist auch wunderbar, dass Sie über die Frage, was ist Deutsch, eigentlich nur reden wollen und können in Bezug zu Kunst.
Ja.
Und wenn Sie jetzt in die Zukunft dieses Landes schauen, zum Abschluss, wie stellen Sie sich dieses Land vor in 50 Jahren? Was wird passieren mit diesem Land? Was sind die größten Hoffnungen, die Sie haben, was in diesem Land geschehen kann?
Oh, das ist eine Frage, die habe ich mir noch nie gestellt. Ja, wir liegen in der Mitte des Kontinents. Wir haben eine Geschichte in diesem Kontinent, so sehe ich das auch. Also wir sind da irgendwie doch immer gefordert als Zentrum. So war das auch 45, als es dann zu Ende ging in den Überlegungen der Amerikaner, was machen wir nun eigentlich mit diesem Deutschland? Und da wurde dann letzten Endes ja auch entschieden, es ist wichtig und es muss sein. Und es ist ja einfach vorhanden. Und dann ging es dann wieder los danach. Auf der einen Seite und von der anderen Seite. Und wir waren dann also zerrissen und gefordert. Und so wird es auch weiter sein, gefordert sein. Und versuchen auszugleichen. Das wäre natürlich gut. Das hat die Merkel ja natürlich zum Teil auch gut gemacht.
Und die Kunst in Deutschland, was haben Sie für ein Gefühl für eine Kunst in Deutschland heute? Nehmen Sie die Sachen zur Kenntnis?
Ja, natürlich schaue ich mir den Anselm Kiefer gerne an und bin da froh drüber. Aber wenn ich dann zum Beispiel zum Schloss in Berlin schaue, was so zentral liegt und neu wieder gebaut wurde, dann werde ich sehr unglücklich und auch aggressiv und denke mir, was ist mit denen los? Warum sind sie so feige? Warum können sie das nicht füllen mit eigenem? Warum müssen sie sich das weltweit holen und sich ducken und wieder nett sein zu allen Leuten? Das ist das falsche Deutschland eigentlich. Das ist das nicht das Deutschland, was wir brauchen und die Welt auch nicht braucht.
Was sollte da rein, Ihrer Meinung nach? Also sollte
das, das eigene, ganz einfach.
Kunst, eigene Kunst, aber nicht die politische Führung, wie ja auch gefordert wird.
Ja, es war ja immer ein repräsentatives Gebäude. Mhm. Das war natürlich auch die, da haben die Polen ja auch bei sich in Warschau gemacht, indem es weg war. Es ist natürlich klug und haben die Kunst dann aber genommen als Gehäuse. Jetzt haben wir das Zentrum, also die Politik dann nicht da drinnen. Übrigens interessanterweise war Hitler ja auch nicht da drin. Und wie platziert man dann die Kunst zu dem nicht vorhandenen Zentrum der Politik da drin? Also wenn keine Politik da drin ist, was dann da drin? Um die Kunst herum, damit die Kunst drum. Jetzt wäre es umgekehrt, die Kunst in der Mitte und das andere vielleicht drumherum geschah. So wäre das natürlich ideal.
Also politische Führung plus Kunst, würden Sie sich
politische
vorstellen?
Politische Führung wäre dann drumherum verteilt, örtlich in Berlin und im Zentrum wäre dann das Haus der Kultur.
Ja. Die letzte Frage, bevor wir zu den kurzen Fragen kommen. Wenn Sie jetzt heute nochmal 50 wären oder 40 sogar, welche historische Persönlichkeit würden Sie sich vornehmen wollen, Deutsche, nochmal um einen Film zu machen? Haben Sie noch einen Traum, einen Film zu machen in der Art Ludwig, Hitler, Wagner? Was fehlt noch für Sie?
Das fühle mir gar nicht ein.
Sie haben die entscheidenden Persönlichkeiten.
Persönlichkeiten, ja, und auch danach, wie Sie wissen, ja, mit den Monologen einen Epilog geschaffen, der außerhalb dieser Fragen der Persönlichkeiten liegt. Das sind Autoren, denen ich mich gewidmet habe und von da aus dann das eigene gebaut, was auch sehr viel mit unserer Zeit zu tun hat.
Geben Sie uns noch mal eine Erinnerung an diese legendäre Szene mit Winifred Wagner, als Sie diese Dokumentation gemacht haben. Wie lief das ab und wie haben Sie das vor allem empfunden? Als ich das jetzt nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, was hat der da gedacht, als Sie auf einmal anfingen, über Hitler privat zu sprechen? Können Sie das nochmal kurz erinnern und beschreiben zum Abschluss?
Ach, das war ja das Thema. Das wusste ich, dass das kommt. Mhm. Und Wolfgang Wagner, als er den Film sah, so wie er jetzt ist, ging dann vom Schneidetisch weg und sagte, ach, da hätte ich noch ganz andere Sachen erzählen können, in der Erwartung, dass das kommen würde da. Und er war ganz froh, dass es nicht kam von ihr. Und ich auch. Mehr wollen wir davon ja gar nicht wissen. Aber das war natürlich schon ein Schlüsselsatz, der den Film auch so interessant macht, dass er eigentlich der Film ist, der am meisten von allen meinen Filmen weltweit abgerufen wird.
Aber das war schon nach dem eigentlichen Aufnahmen, ne? So sagt man ja immer.
Also dazwischen.
Zwischen.
Jetzt wurden die Rollen gewechselt und dazwischen dann war eine Pause, wenn man dann die Rollen wechselte, parat. Und dann redete sie halt weiter.
So wie wir jetzt, wenn das Ding einfach anlief.
Ja, und dann lief einfach immer mit.
Sie wusste, dass es mitläuft? Oder hatte es vielleicht nicht richtig in Erinnerung?
Die war sich überhaupt nicht bewusst, wann was läuft. Mhm. Das war von Anfang an meine Strategie. Ton läuft immer. Kamera muss wechseln, weil sie einfach nicht länger konnte. Und Ton läuft immer weiter. Das haben wir beim Kortner genauso gemacht und er war begeistert, als das dann war, obwohl er gesagt hat, aber das wird jetzt nicht aufgenommen, gell? Und dann sagt man, na wieso? Und so weiter. Und dann haben wir es ihm später vorgeführt, genauso wie in diesem Falle Wagner. Und der Wagner hat gesagt, hätte ich eine ganz andere sagen können. Und der Kortner hat nur gelacht und gesagt, na klar. Der sprach über die Homosexualität von Gründgens zum Beispiel nicht. Das wollte er nicht, dass man das sichtbar in der Kamera, das war ja dann auch nicht so, war ja dann irgendwie... Ja, nur auch mit nur Ton. So.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war wunderbar und viel, vielfältig. Und jetzt werden wir zum Schluss noch Sie bitten um kurze Antworten in unseren kleinen Fragebogen, ja, der dazu dienen soll, Sie spontan zu befragen nach den Koordinaten dieses Landes, wenn man so will. Also zum Beispiel die Frage, was Ihr Lieblingsdialekt ist im Deutschen.
Bedauern tue ich die verlorenen ostpreußischen Dialekte zum Beispiel, die ich aber nur hören kann und nicht sprechen. Natürlich das Plattdeutsche, was auch verloren geht.
Welches Wort in der Nationalhymne ist Ihnen am wichtigsten?
Ich habe den Text nie parat. Nie parat. Ich könnte ihn nicht aufsagen, ich weiß es gar nicht.
Wo ist Deutschland am schönsten?
So vielfältig. Ich glaube immer da, wo man gerade ist, wenn man sich dort wohlfühlt. Ja.
Was sind Bäume für Sie?
Artzentral. Mehr Warum? Als Tiere und Menschen.
Warum?
Sie kennen ja auch das Wort von Humboldt. Der Baum ist ein Wunder, den Alten ein Heiligtum. Und wer sein Feind ist, ist ein niedriges Geschöpf als Mensch und verlorenes gesellschaftliches Wesen.
Mehr als Tiere und Menschen, haben Sie gesagt.
Würde ich fast sagen, ja.
Was ist die beste deutsche Erfindung?
Die Leica.
Die Leica. Welches deutsche Essen lieben Sie? Welches verachten Sie?
Als Kind gab es hier Tollatsch. Das war beim Schlachten, wenn das Blut warm rausfloss aus dem gerade getöteten Tier mit Mehl und Zucker verrührt, das hasste ich. Musste ich nicht essen, hasste ich. Und beliebte eigentlich sehr viel, aber sagen wir mal Rouladen.
Wenn Sie jetzt an diesen Tisch zwei historische Persönlichkeiten Deutschlands setzen könnten, wen würden Sie da aneinander setzen, gegenübersetzen?
Ja, der Bach mit Friedrich dem Großen zum Beispiel, mhm. nicht? Ja. Und Humboldt, ja, Humboldt vielleicht mit seinem Bruder. Mhm. Also der eine Humboldt, der Alexander mit dem.
Ja, ja. Ja. Haben Sie einen Lieblingswitz über die Deutschen?
Bin ich.
Schön. Schön, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Süberbergs Blick in die Vergangenheit führt uns wie im Zeitraffer vor, woran dieses Land gelitten hat und immer noch leidet, was es herausfordert und wie man künstlerisch mit dieser Herausforderung umgehen kann. Sich mit Hans-Jürgen Süberberg zu beschäftigen, lohnt sich. Man muss nicht immer einer Meinung mit ihm sein über das, was typisch deutsch ist. Aber von seinen Antworten kann man in jedem Fall etwas lernen, um eine eigene Haltung dazu zu entwickeln. Mein Name ist Simon Strauß und ich freue mich schon auf das nächste Mal.